ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Galapagos-Affäre.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Filmpionierin Lotte Reiniger.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many
Ja, ihr hört hier mal wieder eine neue Ausgabe von Too Many Tabs in der ARD Audiothek, der Podcast, in dem meine geschätzte Kollegin und Freundin Caro Worps und ich uns jede Woche treffen, um unsere Tabs zu schließen zu Themen, über die wir im Internet gestolpert sind. Die regelmäßigen HörerInnen werden das mittlerweile verstanden haben. Und wenn ihr regelmäßige HörerInnen seid dieses Podcasts, dann werdet ihr auch wissen, dass wir hin und wieder mal HörerInnen-Folgen machen, indem wir die Themen besprechen, die ihr uns geschickt habt, aber auch Anregung und Kritik und so weiter und so fort. Und da müssen wir jetzt langsam auch mal wieder in die Routine kommen. Jetzt nach Tram-EM, Tour, Krankheitsausfall. Da sind in der Zwischenzeit so viele Sachen hier bei uns angespült worden in unseren Mail-Postfächern und Insta-DMs. Das müssen wir jetzt erstmal wieder hier abarbeiten heute.
Die Postfächer waren voll. Ich glaube, wir können den Elefanten im Raum bzw. die Maus im Raum direkt ansprechen.
Mhm.
Die Postfächer waren voll, weil die Maus war weg.
Ja, also meine Insta-DM-Postfächer waren auf jeden Fall mega voll von Nachrichten, dass eine Statue der Maus, bekannt aus der Sendung mit der Maus, die vor dem WDR-Gebäude in Köln steht, dass die geklaut wurde. Nur wenige Tage, nachdem wir in unserer Folge über die Band Das Brot-Statue gesprochen haben, die mal vor etlichen Jahren gestohlen wurde.
Ja, da wurden wir dann mit in Verbindung gebracht, beziehungsweise verdächtigt von mehreren Leuten. Beziehungsweise auch einige HörerInnen haben die Schuld auf sich genommen und gesagt, ich bin schuld, weil ich so vielen Leuten empfohlen habe,
ja,
die Band Das Brot-Folge zu hören. Ja, wir hatten nichts damit zu tun. Auch wir schwebten im Ungewissen, aber ja nicht lange, weil das wurde ja recht schnell aufgelöst, was
ja
mit der Maus war.
Das war eine Gruppe von AktivistInnen, die die Maus gestohlen haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Kürzungen geben soll innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir hatten damit nichts zu tun, auch wenn wir natürlich nicht traurig sind, wenn es keine Kürzungen gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ganz genau.
Passend zum Thema Bernd das Brot haben wir auch noch weitere Nachreichungen geschickt bekommen. Und zwar hat sich tatsächlich ein Hörer bei uns gemeldet mit dem Namen Florian, der damals zusammen mit einem Vereinskollegen zusammen die echte Bernd das Brot-Statue gefunden hat, wo wir noch in unserer Folge gemutmaßt haben, ob das wohl ein Kind gewesen sei.
Wie das wohl gewesen sein muss, wenn man plötzlich Bernd das Brot im Keller findet.
Genau, und tatsächlich hat sich exakt diese Person, die das erlebt hat, bei uns gemeldet und nochmal eine Sprachnachricht nachgereicht, um da die Erlebnisse nochmal zu schildern. Wir hören mal rein.
Hey Caro und Miguel, ich war bei einem Verein, und das bin ich auch immer noch, der nennt sich Flugplatz Nora e.V. Und dieser Verein befasst sich mit der Geschichte des ehemaligen Militärgeländes dort. Und wir haben auf diesem Gelände eigentlich immer nach Hinterlassenschaften der Sowjetarmee gesucht, sind dann von oben nach unten durch die Gebäude durchgelaufen, und an diesem einen Tag sind wir halt dann auch in dem Keller angekommen und dort glänzte irgendwas komisch in unserem Taschenlampenlicht. Das haben wir uns natürlich dann näher angeguckt, weil was Glänzendes in so einer gammligen, schimmligen Kaserne muss schon irgendwas Besonderes sein. Ja, war es dann auch. Dann, so wie es auch richtig war, die Polizei informiert, und kurz darauf war die Polizei dann da und hat die berühmten Bilder produziert, von denen ihr gesprochen habt. Abgesehen von der vielen Presse natürlich und von einem Weimarer Polizisten, der sich bei uns im Gästebuch bedankt hatte, gab es nie so ein richtiges Dankeschön, weder vom KiKA noch von der Stadt Erfurt. Das fand ich schon ein bisschen schade. Ja, so sind wir zu Bernd das Brot gekommen und haben ihn gefunden damals. Ich hoffe, ich konnte hiermit die Geschichte aufklären. Danke für euren Podcast und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Florian. Bis heute fehlt ein Dankeschön vom KiKA und der Stadt Erfurt, aber wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufklärung in der Causa Bernd das Brot-Entführung.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn dann anfangen, die Tabs, die man hier besprochen hat, sich bei einem zu melden teilweise oder Teile des, also oder Leute, die die Geschichte mitgestrickt haben. Macht das gerne immer weiter, wenn ihr das Gefühl habt, ich war doch mal hier auf dieser oder jenen Facebook-Party, die wir besprochen haben. Es macht immer sehr Spaß, da noch weiter mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Da sprichst du was an, weil manchmal stellt man ja im Podcast mal so eine Frage in den Raum und dann bekommt man plötzlich eine Antwort. So war es auch in diesem Fall. Da habe ich nämlich dich gefragt, was ist eigentlich aus dem Affen von Justin Bieber geworden?
Ja.
Und dann kam eine Antwort zurück.
Da habe ich ganz, ganz viele Nachrichten sogar bekommen, dass der Affe von Justin Bieber im Serien-Getty-Park Hodenhagen sich aufhalten soll und dieser auch schon Vater geworden ist, also living his best life. Ich glaube, für den Affen ist die Geschichte gut ausgegangen. Danke für das Update.
Eva, die schreibt: Huhu, ich bin Eva und wollte was zu eurer Folge am 10.09. zu Justin Biebers Kapuzineraffen nachtragen. Alleine das ist schon ein geiler Opener. Ich bin FÖJlerin in einem Tierpark und ein Tierpflegegeselle bei uns kennt tatsächlich den Affen von Justin Bieber.
Privat.
Privat. Er hat vorher im Serengeti-Park im Affenhaus gearbeitet und dort war und ist immer noch der Affe von Justin. Der wurde dort von der Stationsleiterin per Hand aufgezogen und heißt jetzt Mali. Mali mag auch keine Männer mehr und hat den Tierpfleger, der jetzt bei uns ist, sogar in die Hand gebissen.
Aha.
Mali hat auch ein Kind namens Milo, genau. Mhm. Liebe Grüße. PS, mein Papa ist ein totaler Fan von eurem Podcast. Ja, liebe Grüße Eva, liebe Grüße an deinen Papa.
Und liebe Grüße an den Affen von Justin Bieber.
An den gebissenen Tierpfleger und an den Affen. Da haben wir alle zusammen jetzt.
So, okay.
Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, die mich sehr gefreut hat. Und zwar haben wir doch mal über den Chronovisor gesprochen in einer Folge, über die angebliche Zeitmaschine des Vatikans.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Nachricht habe ich auch
bekommen.
Da
hat mir Adrian, ein Hörer, geschrieben, dass er den nachgebaut hat. Also so wie ich es verstanden habe, ist es eine Installation für eine Ausstellung. Aber Adrian, falls du den jemals ans Laufen kriegen solltest und du dann fähig bist, in der Zeit zu reisen, würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal meldest bei uns. Dann würden wir eventuell mitkommen.
Ja, dann musst du zu den Dinos wieder reisen, ne?
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Kleine Insider für die Leute, die bei der Tour waren.
Ja, dann würde ich hier diese kleine Feedback-Runde abschließen mit der Rezension des Monats. Die hat mir sehr gut gefallen. Bei Apple. Lästereien pur. Die ModeratorInnen lästern ständig. Wer es mag. 5 Sterne. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, Miguel, ich habe natürlich Tabs dabei aus der Community. Willst du die hören?
Da bleibt mir, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als laut Ja zu schreien.
Ich habe mich diese Woche in ein Rabbit Hole schicken lassen von unserem Hörer Jonas.
Hi Caro. Ich habe letztens ein Reel gesehen mit einem Interview von Sydney Sweeney, einer Schauspielerin, die über ihr neues Filmprojekt gesprochen hat, dass sie gar nicht darauf klarkam, als sie während der Dreharbeiten herausgefunden hat, dass die Geschichte, die sie verfilmt, tatsächlich stattgefunden hat. In dem Film von Ron Howard, der Eden heißt, geht es um die sogenannte Galapagos-Affäre. Das hat mich dann irgendwie auch neugierig gemacht, also habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren. Alles in allem kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine super abgefahrene, interessante Geschichte, die sich definitiv lohnt, glaube ich, mal bei euch im Podcast zu besprechen. Liebe Grüße, Jonas.
Ja, vielen Dank und liebe Grüße an dich, Jonas. Also es gibt einen neuen Kinofilm, der letzten Monat Premiere gefeiert hat. Eden heißt der.
Mit Sydney Sweeney, das ist die aus Euphoria.
Genau, unter anderem Sydney Sweeney, aber auch Ana de Armas dabei, Jude Law, Daniel Brühl, also sehr hochkarätig besetzt. Und der beruht eben auf einer wahren Begebenheit. Und dann fand ich das auch krass, dass den SchauspielerInnen anscheinend erst während der Dreharbeiten auffällt oder mitgeteilt wird, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht, weil das hätte ich als ProduzentIn aber mal fett in die Anfrage und aufs Drehbuch draufgeschrieben, weil diese Geschichte, wie Jonas gesagt hat, wirklich total abgefahren ist. Hat eigentlich alles. Sex, Crime, Mystery und weirde Deutsche im Ausland. Also alles, was man braucht. Und ich versuche dir die Geschichte mal möglichst chronologisch zu erzählen.
Ja, gerne.
Also wir gehen zurück in die 20er Jahre. Ein deutsches Paar beschließt, auszuwandern. Sie wollen gesellschaftliche Zwänge hinter sich lassen. Es handelt sich um den deutschen Arzt Friedrich Ritter und seine Patientin und spätere Geliebte Dore Strauch.
Aha.
Ist schon mal ein interessantes Gefühl.
Ist eine Konstellation.
Also sie ist eigentlich seine Affäre und er haut mit ihr ab. Will mit ihr abhauen.
Hat sie kennengelernt bei einer Behandlung, als sie Patientin
das
war?
Das weiß man nicht so genau. Die beiden beschließen auf jeden Fall auszuwandern auf eine unbewohnte Galapagos-Insel. Und zwar die Insel Floreana. Die Galapagos-Inseln gehören zu Ecuador, liegen weit vor der Küste Ecuadors im Pazifik. Und wir haben hier im Podcast auch schon mal über die Galapagos-Inseln geredet. Nämlich, weil auf der Nachbarinsel von Floreana, auf Isabella, diese ganzen Ziegen abgeknallt wurden.
Ja.
Mithilfe von der sogenannten Judas-Ziege. Mehr Informationen dazu in der Folge Heilige Vorhaut, Judas-Ziege. Also, ein deutsches Paar will ganz alleine leben auf einer paradiesischen Insel Floreana und zwar nackt, wie Gott sie schuf, ohne Luxus und Tamtam. Und als dann eben nach und nach die deutsche Presse davon erfuhr, durch Briefe, die Friedrich Ritter nach Hause geschickt hat, durch ForscherInnen, die da mal vorbeigeguckt haben auf der Insel und die gesehen haben, dass da einfach ein nacktes deutsches Paar auf der Insel unterwegs ist, haben sie dann auch den Beinamen Adam und Eva verpasst bekommen von der Presse. Und bevor jetzt aber Friedrich Ritter und seine geliebte Dore Strauch ausgestiegen sind auf die Galapagos-Insel, haben sie sich noch einem medizinischen Eingriff unterzogen. Miguel, was glaubst du, was das sein könnte, bevor man jetzt so eine Reise antritt bzw. aussteigt? Welche Vorkehrungen trifft man da vielleicht?
Naja, eigentlich sowas wie Impfungen zum Beispiel. Wenn man eine große Reise ins Ausland antritt, dann lässt man sich nochmal durchchecken, impfen. Ist es sowas? Oder
falsch.
Ja, ich nehme mal an, du hast mich auf eine Fährte gelockt, eine falsche.
Könnte man jetzt denken mit der Impfung, aber nein, sie haben sich beide alle Zähne ziehen lassen. Alle.
Gibt es dazu einen Grund? Haben sie die nachbesetzt? Also haben sie dann
sie
so Kronen gehabt?
Sie wollten Zahnschmerzen vorbeugen.
Ach so, ja.
So kann man es auch machen.
Ja, ist ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, würde ich sagen.
Ja.
Aber
ja. Sie haben sich beide alle Zähne entfernen lassen und durch Edelstahlprothesen ersetzen lassen, die sich das Paar teilte.
Das heißt, die konnten nie zusammen essen, weil immer eine die Zähne... Und dann haben sie gewechselt?
Ich weiß es nicht. Es wird auch nicht ganz klar, ob sie ursprünglich zwei hatten und dann vielleicht eine verloren oder ob das so geplant war. Eine reicht uns, wir teilen alles auf die Zähne.
Das muss man mal wieder Joey Kelly sagen bei Seven vs. Ja, Wild.
Aber ey, da muss man schon sagen, das ist full Aussteiger-in-Commitment. Also es ist nicht so wie bei Goodbye Deutschland. Ich guck mal, was das Hundecafé am Goldstrand so einbringt und wenn nicht, komme ich halt zurück. Mhm. Das ist all in. Wir gehen hin.
Erstmal Zähne
ohne
ziehen.
Zähne. Ohne Zähne. Also da war jetzt dieses deutsche Paar ohne Gesellschaft anderer Menschen, nackt und ohne Zähne auf der Insel Floreana. Und was ich dann auch noch in einem Wikipedia-Artikel gelesen habe, ist, dass vorher auch ein Partnertausch stattgefunden hat. Dass Friedrich Ritter seine geliebte Doria mitgenommen hat, während seine Ehefrau mit deren Mann zusammengezogen ist. Das war dann vorher irgendwie auch schon Thema. Der war experimentell drauf, dieser Friedrich Ritter. So ein bisschen eher so ein kleiner Philosoph.
Mhm, okay, ja gut. Dagegen ist jetzt erstmal nichts einzuwenden.
Kaum zu glauben. Das Ganze klang jetzt für andere auch erstrebenswert. Also die haben dann zu Hause gehört, da sind jetzt Deutsche dort in der paradiesischen Insel ganz alleine unterwegs. Und zwar das Ehepaar Widmer aus Kölle. Die haben davon erfahren und dachten...
Haben sich auch die Zähne gezogen.
Nee, das nicht. Es war so, dass Heinz Widmer war Weltkriegsveteran, hat im Büro vom damaligen Bürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, im Rathaus gearbeitet. Und dem hat, so stand es in einem Deutsche Welle-Artikel, die Wirtschaftsdepression schwer zu schaffen gemacht und auch der Gesundheitszustand seines Sohnes aus erster Ehe. Naja, kranker Sohn, das kann schon mal stressen, da kann man auch mal auswandern.
Da kann man sich mal ganz schnell verpissen und den kranken Sohn zu Hause lassen.
Er war sehr begeistert von diesen Geschichten von dem deutschen Aussteigerpaar im Paradies und dann ist er eben 1932 ebenfalls nach Floreana ausgewandert, gemeinsam mit seiner schwangeren zweiten Frau Margret. Und sie hat dann dort auch den Sohn Rolf zur Welt gebracht.
Der noch gar keine Zähne hatte, das war von Vorteil. Die musste man ihm nicht direkt ziehen.
Der hat dann direkt gebondet mit Friedrich und Dore.
Du hast auch keine Zähne.
Ja, genau. Also hier in einem alten Interview erklärt die inzwischen schon selbst recht alte Margret Widmer, warum sie sich dann damals dazu entschieden haben, auf die Insel Floreana auszuwandern. Und das Geile jetzt daran ist, die spricht so richtig Kölsch. Das ist eine kölsche Mädchen auf der Insel Floreana. Das erzählt die jetzt auch hier.
Also weshalb wir nach Floreana gekommen sind, kann ich Ihnen aus dem Grunde sagen, da wurde das Buch veröffentlicht von William Beebe. Da wurde die Insel und sind da so wunderbar beschrieben. Da wurde ja auch 1930 in der Berliner Illustrierte die Geschichte von Dr. Ritter veröffentlicht. Da das ja auch ein Deutscher war, hatten wir gedacht, dass das eine ganz nette Zusammensetzung sein könnte.
Ja, haben sie sich gedacht, das könnte doch eine nette Zusammensetzung sein. Wie so eine nette Runde für so ein Pärchen-Scrabble-Abend irgendwie. Ja. Das könnte doch klappen, da fahren wir mal hin.
Ja, aber da hat man jetzt in diesem Video auch gerade schon gesehen, dass sie wirklich so viele Schildkröten um sich geschart hat, die sie so füttert nebenbei.
Ja, Galapagos-Schildkröten, die sind da alle da natürlich unterwegs. Also es ist wirklich, was jetzt so Flora und Fauna angeht, jetzt wie man sich das so paradiesisch halt nur mal vorstellt, dass da jetzt dieses zweite kölsche Pärchen irgendwie auf diese Insel kam, kam jetzt bei Friedrich und Dore nicht so gut an. weil die wollten ja hier Adam und Eva-Style da irgendwie alleine.
Ja, wie per Kussmark nackt auf der Insel alleine da
ja, genau.
rumwuseln.
Und die waren eben jetzt nicht so begeistert davon, von diesen Neuankömmlingen, aber sie haben sich dann irgendwie nach einer Zeit arrangiert und lebten dann friedlich zusammen. Ich glaube, sie haben auch versucht, sich nicht großartig in die Quere zu kommen, war ja genug Platz für nur 4 Leute auf so einer Insel. Und hier gibt es jetzt nochmal einen O-Ton aus der Doku, wie die Geburt von Rolf auf dieser Insel abgelaufen ist.
Ach du Heiliger.
In der ersten Zeit hatte Margret Widmer ihre gute Stube in einer alten Piratenhöhle aus dem 17. Jahrhundert.
Nein.
Die Freibeuter hatten Feuerstelle und Schlafnischen in die Lavawände gemeißelt. Hier wurde der Sohn der Widmers geboren. Sie nannten ihn Rolf. Dr. Ritter kam nach der Geburt, um Mutter und Kind medizinisch zu versorgen. Als Deutscher, der an Zucht und Ordnung glaubte, sagte er zu der Mutter, strammes Kerlchen, machen Sie ihm das Nest nur nicht zu weich. Je härter, desto besser für ihn. Das gibt nachher die wertvollsten Menschen.
Okay.
Margret Widmer unterdrückte ein Lachen.
Ist das abgefahren?
Ist jetzt, finde ich, auch
eine
nicht so.
Eine Piratenhöhle?
Erstmal das mit der Piratenhöhle, wo dann der Rolf, der kölsche Rolf, reingeboren wurde. Und dann zweitens diese weirde Lebensphilosophie von diesem Friedrich Ritter mit, der darf irgendwie jetzt nicht verweichlicht werden.
Ja, das ist irgendwie Trash. Aber wie geil ist eine Piratenhöhle? Ich bin in der Piratenhöhle geboren worden.
Ja, eine weirde Lebensphilosophie und Zusammensetzung an Menschen jetzt auf dieser Insel. Aber alle kommen irgendwie miteinander klar. Man hat jetzt gehört, der Friedrich Ritter kam vorbei, der war ja nun mal Arzt, hat dann die Mutter und Kind versorgt. Also irgendwie hat man sich dann da arrangiert, man hat sich da gegenseitig irgendwie auch Nahrung ausgetauscht, habe ich da später in dieser Doku noch gesehen. Aber eines Tages wird dieser Frieden jetzt gestört. Es kommt eine neue Figur, betritt die Bühne. Mhm. Eine sehr illustre Figur tritt hinzu mit Entourage. Es ist Antonia Wagner von Werborn-Bosquet mit ihren beiden deutschen Liebhabern Rudolf Lorenz und Robert Philipson, genannt Bubi.
Das führt zu Ärger.
Die Baronin Wagner-Bosquet aus Paris ließ sich mit 3 Begleitern auf Floriana nieder. Es waren 2 Deutsche namens Lorenz und Philipson und der Ecuadorianer Valdivieso. Die Baronin war finanziell pleite. Sie suchte einen Piratenschatz und falls sie Gold fand, wollte sie ein Hotelparadies auf Floriana bauen. Für reiche Amerikaner.
Also das ist jetzt hochgradig mystisch. Eine durchgeknallte, selbsternannte Baronin kommt auf die Insel. Mal sagt sie, sie kommt aus Paris. Dann steht da, sie ist aus Österreich. Teilweise wird sie Antonia genannt, in anderen Artikeln Eloise. Mal hat sie 2 Begleiter dabei, mal wird dann dieser 3. ecuadorianische Begleiter noch erwähnt. Mhm. Also ich erkläre es mir so, dass sie, wenn sie da wirklich vorhat, also erstmal will sie einen Piratenschatz finden.
Ja, finde ich schon, ein gutes Vorhaben.
Das ist schon geil.
Haben will, Piratenschatz will ich
ja,
haben.
Genau. Und zweitens, ein Hotel bauen. Deswegen hat sie wahrscheinlich jetzt schon mal einige Leute mitgenommen, weil das ist ja jetzt nichts, was man alleine irgendwie hinkriegt. Und mit dabei waren aber auf jeden Fall 2 Lover. Sie hatte Rudolf Lorenz und Robert Philipson, genannt Bubi.
Also die waren
gesagt,
so polymäßig unterwegs.
Ja, sie hatte
Dreiecksbeziehung.
Man weiß es nicht, so 2 Toyboys oder,
okay.
oder
ist ja eine Insel.
Eine Beziehung auf Augenhöhe, man weiß es nicht. Und es gibt ja schon ohnehin ein sehr interessantes Beziehungsgefüge jetzt auf dieser Insel und da kommt sie jetzt noch dazu. Und das ist jetzt nicht gerade das, was sich die AussteigerInnen von ihrem ruhigen Leben dort erhofft haben. Und da gibt es jetzt auch einen sehr kölschen Kommentar von Margret Widmer wieder. Da musste ich sehr lachen.
Ja, also ich war persönlich am Kochen, als unser Lumpi anfing zu bellen. Das war der Schäferhund, den wir mitgebracht hatten. Und dann sah ich, dass da ein Esel kam mit einer Frau drauf und dann ein paar Männer.
Diese Baronin, niemand weiß bis heute genau, wer das war. Mal Eloise genannt, mal Antonia, mal Wagner-Bosquet. Vermutlich einfach eine Hochstaplerin, also die sich als Baronin ausgegeben hat. Und eben dort irgendwie, ich weiß nicht, was es mit dem Piratenschatz auf sich hatte, aber sie wollte nun halt dort anscheinend ein Hotel, ein Luxushotel mit dem klangvollen Namen Hacienda Paradiso. Die wollte sie dort eröffnen und zum Treffpunkt der internationalen Schickeria machen.
Gut, ist ein Vorhaben, aber nur, wenn man halt einen Piratenschatz findet.
Erstmal das, ja genau.
Eins nach dem anderen, wie man die Knödel isst.
Ja, und das passt natürlich auch den deutschen AussteigerInnen nicht so richtig in den Kram, die ja dort irgendwie in Ruhe leben wollten. Vor allem, als jetzt diese diese Baronin behauptet, die AussteigerInnen würden die Süßwasserquellen in Beschlag nehmen. Sie bemächtigt sich dann nämlich selbst der ganzen Wasserquellen. Es gibt also einen Streit ums Wasser, was ziemlich gefährlich ist auf so einer verlassenen Insel, wo nicht viel Süßwasser da ist. Und die Baronin fängt an, die eingehende Post abzufangen und hortet alle Lebensmittellieferungen, die für die anderen bestimmt ist.
Aber da frage ich mich jetzt vor allem auch, wie ist vorher die Post auf die Insel gekommen?
Also die Deutschen, die können ja nicht ohne gar nichts dort überleben. Die werden sich schon regelmäßig mal eine Fuhre Lebensmittel dahin bestellen müssen, die dann von Ecuador wahrscheinlich rüberkommt oder so.
Und dann ist extra eine Fähre quasi mit dem ganzen Hab und Gut vorbeigefahren.
Genau, und Friedrich stand ja anscheinend im Briefaustausch mit der Heimat, also hat regelmäßig quasi berichtet, wie es läuft, und er wird ja wahrscheinlich auch Antwort bekommen haben. Mhm. Und da fährt alle Jubeljahre mal so ein Postschiff darüber, so stelle ich mir das vor. Postflugzeug, wahrscheinlich eher Postschiff, ich weiß nicht, wo das da landen soll. Und dann hat aber diese Baronin jetzt angefangen, das mal zu claimen für sich. Und da hängt jetzt natürlich Haussegen, der Inselsegen schief. Gegenseitige Anschuldigung, heftige Auseinandersetzungen und die Zustände waren alles andere als paradiesisch. Erstmal ist jetzt Schluss mit der Ruhe, weil es spricht sich rum, dass auf dieser Insel zum einen nackter deutscher philosophischer Aussteiger rumläuft und zum anderen eine selbsternannte Kaiserin von Floriana, so nennt sie sich nämlich. Mhm. Sie sagt, ich bin jetzt hier die Kaiserin, was auch schon ein Power-Move ist.
Kolonialistischer Power-Move.
Und ja, und so kommen immer wieder BesucherInnen auf die Insel, um sich das mal anzugucken, hauptsächlich wohlhabende US-amerikanische JachtbesitzerInnen.
Oh, also es wird jetzt ein Touristenmagnet der andere hat sich dafür die Zähne gezogen, um endlich mal in Ruhe einfach im Wald seine Basis zu chillen. Und jetzt ist da nur
Fernab
Ärger.
Fernab jeder Zivilisation.
Oh, jetzt nur Tohuwabohu.
Und jetzt kommen halt reiche TouristInnen an und wollen das Ganze mal sehen.
Oh.
In der Mitte sitzt jetzt eben diese zwielichtige Baronin, die sagt, ich bin jetzt hier die Kaiserin von Floriana und herrsche jetzt hier. Und dann kommt es ab dann zu einer Reihe ungeklärter Dramen und auch Todesfälle. Die Baronin nimmt sich heraus, über alle zu herrschen, und wenn ihr Leute nicht passen, werden die auch mal gewaltsam von der Insel vertrieben. Sie hat zum Beispiel einen norwegischen Jäger angeschossen und einen dänischen Kaufmann verwundet. Dann aber plötzlich im März 1934, nicht mal ein Jahr nach der Ankunft dieser Baronin, verschwindet die Baronin und ihr Liebhaber Robert Bubi Philipson. Die verschwinden spurlos. Zuvor hatte es Streit mit diesem Zweitlover Rudolf Lorenz gegeben, den die beiden als Arbeitssklave gehalten haben. Also solche Sachen sind da nachträglich ans Licht gekommen. Und im Vergleich zum Bubi hat er sich dann schlecht behandelt gefühlt von der Baronin. Da zu diesem Zeitpunkt aber kein Schiff zur Insel kam oder wegkam, können die die Insel nicht verlassen haben. Das heißt, wo sind die hin?
Mysteriös.
Gab es einen Unfall? War es Mord? Und jeder auf dieser Insel hätte in Frage kommen können. Lorenz hatte ein Motiv, weil er von den beiden als Sklave gehalten wurde. Friedrich Ritter hatte ein Motiv. Dore Strauch hatte auch ein Motiv. Und die Wittmers natürlich auch. Und bis heute weiß niemand, wo ist diese ominöse Baronin und ihr Lover hin? Die
sind, oh mein Gott, spannend.
Einfach weg. Lorenz, der unterdrückte Lover, hat dann die Insel verlassen, Schiffbruch erlitten und verdurstete auf der wasserlosen Nachbarinsel. Der ist dann auch gestorben. Friedrich Ritter, der OG-Philosophensiedler.
Der ohne Zähne.
Der ohne Zähne, der eigentlich Vegetarier war, starb nach dem Verzehr verdorbenen Hähnchenfleischs, was ihm angeblich seine Lebensgefährtin Dore vorgesetzt hat, die er wiederum angeblich körperlich misshandelt hatte vorher. Und im Todeskampf soll er zu seiner Freundin Dore Strauch gesagt haben, ich verfluche dich im letzten Augenblick. Also es ist alles Pirateninsel, inklusive mehrerer Flüche.
Und alles ob Kölsch.
Die waren, glaube ich, nicht Kölsch, die Ritter und Dore. Aber Dore Strauch ist dann zurück nach Deutschland gekehrt, endlich befreit anscheinend aus dieser Situation, wenn sie dann wirklich von ihm misshandelt wurde, ohne Zähne, zurückgekehrt nach Deutschland und dort sehr bald an einer Herzerkrankung gestorben. Zurück auf Floriana sind also nur noch die kölschen Wittmers übrig geblieben. Aber tragische Todesfälle geschahen weiterhin. Rolf, der Sohn, der in der Piratenhöhle geboren wurde, der Sohn von Margret und Heinz, ertrank bei einem Bootsunfall, als er gerade mal 33 war. Heinz starb 12 Jahre später plötzlich an einem Gehirnschlag. Die Wittmers hatten noch eine zweite Tochter, die Ingeborg. Die hat 57 einen Hafenmeister dort geheiratet, Mario Garcia. Der wiederum verschwand bei einem Jagdritt auf der Insel spurlos. Man hat seine Leiche nie gefunden. Also diese Insel hat irgendwann den Ruf der Todesinsel bekommen, weil sämtliche aus diesem weirden Gespann und Netzwerk an ominösen AussteigerInnen, die dort gelandet sind, alle auf unerklärliche Umstände verschwunden oder gestorben sind. Das stand in allen Zeitungen. Es gab ein riesiges Medienecho. Es war sogar so berühmt, dass der damalige amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt selber dorthin gereist ist, um sich ein Bild zu machen, um die Widmers zu befragen, die aber leider nicht da waren an dem Moment in ihrem Haus.
Die waren unterwegs.
Unterwegs. Es geschahen immer mehr unerklärliche Ereignisse und plötzliche Todesfälle auf dieser Insel. Auch später noch, in den frühen 60ern, da gab es eine Gruppe US-AmerikanerInnen, die im Hochland gewandert sind dort. Eine Frau ist zurückgeblieben, weil sie einen Stein hatte im Schuh. Monate später fand man dann ihre Leiche, Todesursache ungewiss. Es ist wirklich sehr, sehr gruselig. Eine verlassene Insel mitten im Galapagos-Archipel, wo einfach solche mysteriösen Dinge passieren. Damit habe ich eigentlich schon die vorgezogene Halloween-Folge hier heute abgefeuert. Danke an unseren Hörer Jonas. Und ich finde daran so spannend, dass eigentlich alle Personen, beziehungsweise die ersten beiden Paare, ja eigentlich AussteigerInnen sein wollten. Also alle wollten diesen Zwängen der Gesellschaft entfliehen, aus dieser großen Masse sozusagen raustreten und allein sein.
Und die Gesellschaft hat sie wieder eingeholt.
Ja, aber genau, ihr Untergang war tatsächlich dort auf dieser verlassenen Insel nur diese Handvoll Leute. Also es waren im Endeffekt 8 Leute. Die beiden Widmers, Friedrich Ritter und seine Freundin Doris Strauch, der Sohn der Widmers und dieses Love Triangle aus der Baronin und den beiden Loverboys, die sich gegenseitig das Leben komplett zur Hölle gemacht haben. Und es ist so ein bisschen wie in diesem ein Stück von Sartre, Huis Clos, das haben wir im Französischunterricht gelesen, geschlossene Gesellschaft, wo es auch um 3 Personen geht, die für immer miteinander in einem Hotelzimmer eingeschlossen sind, in so einem Love Triangle, wo jeder in den anderen jeweils verliebt ist und die sich gegenseitig fertig machen. Und daher kommt auch dieses berühmte Sartre-Zitat, die Hölle sind die anderen. Und da musste ich sehr dran denken, bei dieser Galapagos-Story, die haben sich einfach das Paradies zur Hölle gemacht.
Oh,
eine Handvoll Leute.
Jetzt wird Sartre zitiert.
Jetzt wird Sartre
hier sogar
zitiert. Ich hatte wirklich zwischenzeitlich, als ich da diese Doku gesehen hatte, hab so ein bisschen Gänsehaut. Und heute lebt übrigens die Tochter der Widmers, die Ingeborg, wiederum mit ihrer Tochter immer noch auf dieser Insel. Das sind die beiden, die noch übrig sind. Auch die sprechen beide Kölsch und betreiben ein kleines Hotel dort, die Widmer Lodge. Also so um die 100 Menschen leben da heute auf dieser Insel anscheinend.
Okay, interessant. Und das Ganze wird jetzt verfilmt oder wurde schon verfilmt?
Das Ganze wurde verfilmt. Weltpremiere gab es am 7. September, glaube ich. Und Eden heißt dieser Film, natürlich auch benannt nach dem Paradies.
Das heißt, jetzt kommt er in die Kinos oder ist gerade in den Kinos?
Noch nicht. Gerade auf einigen Festivals noch unterwegs mit Filmmusik von Hans Zimmer. Der Trailer klingt auf jeden Fall schon mal episch. Den kann ich dir auch schon mal zeigen.
This place is what we've been looking for all our lives.
I don't know what you told or what kind of illusion you sold them. This is not paradise. It's a trap.
Klingt auf jeden Fall episch. Ich bin gespannt, ob der gut wird. Ich hoffe, der wird gut. Ich schaue mir den auf jeden Fall an.
Ich auch. Ich bin jetzt total hooked.
Würde mich dann nochmal bedanken bei Jonas, unserem Hörer, der mich da reingeschickt hat in dieses Insel-Rabbit-Hole. Und würde jetzt aber mal meine Tabs für heute schließen.
Wer Too Many Tabs schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja vielleicht, dass ich eine kleine Obsession habe für Animationsfilme und im Laufe meines Lebens da auch schon privat viel Nerdwissen angehäuft habe. Wir haben ja hier schon mal die Folge zum Disney-Streik besprochen oder auch Winnie Puch, die russische Version von Winnie Puh, und sind darüber in die Welt der sowjetischen Animationsfilme gerutscht. Und jetzt habe ich heute wieder ein Tab aus diesem Animationsfilm-Universum mitgebracht über eine sehr, sehr wichtige Person in der Welt der Animationsfilme, von der ich aber bis zur Insta-DM von unserer Hörerin Elisabeth noch nie etwas gehört hatte.
Hallo, hier ist Elisabeth und ich bin neulich beim Scrollen durch meinen Insta-Feed auf ein Reel gestoßen, in dem es um Lotte Reininger ging, eine Filmpionierin vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Ich hatte vorher noch nie was von ihr gehört und habe dann beim Recherchieren herausgefunden, dass sie eben nicht nur als Frau in den 20er Jahren in der Filmbranche gearbeitet hat, sondern auch noch den allerersten Animationsfilm in die Kinos gebracht hat. Und da musste ich an euch denken, wollte das mit euch teilen und wünsche viel Spaß mit diesen Tabs. Liebe Grüße.
Das hat mir tatsächlich Elisabeth auch geschickt als Tab-Verschlag Lotte-Reiniger. Und ich freue mich sehr, dass du das jetzt aufgreifst und bin sehr gespannt, was es mit der Geschichte auf sich hat.
Ja, ich kann dich da mal so ein bisschen durchführen. Elisabeth hat netterweise auch direkt ein Video mitgeschickt mit einem aktuellen Bericht über eben diese Lotte-Reiniger. Die wird nämlich gerade hier und da thematisiert, weil sie ihren 125. Geburtstag gefeiert hätte. Dieses Video habe ich mir direkt angeguckt. Das war so ein Beitrag von Titel Thesen Temperamente. Und da habe ich mir mal so ein bisschen Grundkenntnisse über diese Person raufgeschafft, weil ich wirklich bis dato ebenfalls noch nie von ihr gehört hatte, obwohl sie eben so fortschrittliche Kunst gemacht hat und Großartiges in ihrem Genre geleistet hat. Also sie hat quasi das ganze Animationsfilmgenre mitbegründet und auf ein neues Level gehoben, weil wenn es um die großen Errungenschaften in der Animation oder überhaupt in der Filmbranche geht, werden natürlich immer eine ganze Reihe von Männern genannt. George Méliès, Ray Harryhausen, Chuck Jones und natürlich Walt Disney, das Arschloch. Aber Lotte Reiniger, wo? Ist irgendwie nie in der Aufzählung aufzufinden. Ich weiß nicht, ob es daran vielleicht liegt, also ich war jetzt nicht auf einer Filmhochschule oder so, vielleicht wird es da nochmal anders oder größer thematisiert, vielleicht haben wir ein paar Filmstudierende in der Hörerschaft, die
sagen,
jetzt,
ja klar, Lotte ja, klar, Reiniger, Leute.
Genau, die verdrehen jetzt die Augen, da könnt ihr uns ja gerne nochmal Bescheid geben, wie das da so gehandhabt wird, was ich jetzt hier euch heute als Sensation verkaufe, aber ich war über das Leben und die Existenz von Lotte Reiniger doch sehr erstaunt, weil ich mich gefragt habe, okay, eine Filmpionierin aus Deutschland, die auf internationale Niveau ja eben ihre Kunstform weitergedreht hat, da musste ich dann doch mal ein bisschen tiefer rein recherchieren und bin eben auf viele Berichte gestoßen, weil sie eben gerade durch ihren Geburtstag thematisiert wird. Und da bin ich vor allem auf einen sehr guten Bericht von SWR 3 gestoßen, wo wir auch nochmal reinhören können.
Lotte Reiniger, geboren 1899 in Berlin, erobert in den 20er Jahren als erste Frau die Filmbranche. Mit ihrem Mann Karl Koch arbeitet sie 3 Jahre lang an dem ersten abendfüllenden Animationsfilm der Filmgeschichte. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Uraufgeführt 1926. 11 Jahre vor Walt Disneys Schneewittchen.
So 11 Jahre vor Walt Disneys Schneewittchen, der allgemein bekannt immer als der erste abendfüllende Animationsfilm genannt wird, hat eine deutsche Frau es geschafft, als erste Frau in der Filmbranche den tatsächlich ersten abendfüllenden Animationsfilm in die Kinos zu bekommen. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Mhm. Und ich meine, ich bin öfters mal so gerne mal so in so Filmmuseen oder so, da habe ich wirklich noch nie irgendwie was von diesem Film gehört. Es ist natürlich der absolute Hammer, das irgendwie jetzt so im Nachhinein noch zu entdecken, wobei man da auch ein bisschen differenzieren muss. Also wenn man sich jetzt die Filme von Lotte Reiniger anguckt, dann sehen die total anders aus als das, was man sich heute unter Animationsfilm vorstellt. Wenn man jetzt an Disneys Schneewittchen denkt, also ne, diese Disney-Filme, Schneewittchen und so weiter, Pinocchio, die sind natürlich sehr 2D-handgezeichnete Animationen so in Farbe, Character-Design mit Hintergründen und,
das,
und Ton
jetzt
und so weiter.
Da gesehen hat, das wirkt so ein bisschen so wie Scherenschnittartig. Irgendwie.
Genau, ja. Das kennt man ja vielleicht so vom Jahrmarkt heute noch. Mhm. Da kann man ja auch so seine Silhouetten mit so schwarzem Papier ausschneiden lassen und so sehen die Filme von Lotte Reiniger auch aus. Also sie hat quasi sehr fantasievolle, du kannst ja vielleicht mal einen Tab nebenbei öffnen, wie die so aussehen, damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst. Also es sind quasi Silhouetten von Märchenfiguren, die komplett schwarz ausgefüllt sind. Also man sieht quasi keine Gesichtsexpressions und so. Aber trotzdem, wenn man sich das auf YouTube mal angucken will, kann man da ganz gut erkennen, wie diese Silhouetten aussehen. Es ist wohl eine Mischung aus Papier und Blei, damit die irgendwie auf dem Tisch, auf dem sie das animieren, liegen bleiben, habe ich jetzt rausgefunden.
Und auch die werden, nicht so gesund, ne? So Bleifiguren auf dem Tisch.
Ja, das stimmt wohl. Mhm. Die hat sie dann eben wie jeder Stop-Motion-Film immer so ein Stückchen bewegt, ein Foto gemacht, ein Stückchen bewegt, ein Foto gemacht und das dann eben 24 Mal pro Sekunde, um dann daraus einen Film zu machen.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie so, wenn man so Schattenspiel macht.
Genau, das habe ich jetzt tatsächlich in Interviews von ihr auch gehört, dass sie damit auch angefangen hat. Also sie hat wohl schon immer eine Begabung gehabt zum Ausschneiden und so sehr akkurate Silhouetten mit so einer kleinen Nagelschere da irgendwie rauszufriemeln und das früher als Kind als Theater gemacht und dann irgendwann als
das Kino
aufkam. Ja, die sind
wirklich extrem detailliert ausgeschnitten. Also hier sieht man teilweise so, es ist, glaube ich, ein Vogel, der hat so super feingliedrige Federn auf dem Kopf also es, und diese Elfen und so. Ja. Das sieht schon krass aus.
Ich bin jetzt persönlich jetzt nicht so der wahnsinnige Scherenschnitt-Fan. Es ist natürlich eine sehr alte Praxis, wo man dann eher so historisch drauf guckt, aber ich finde die trotzdem so super schön gestaltet, sehr fantasievoll, sehr aufwendige Kulissen, wo sie dann auch so mit so einer Tiefe arbeitet und dann auch so, keine Ahnung, so Abhauspapier und Butterbrotpapier nutzt, um dann quasi unterschiedliche Schattierungen reinzubringen. und so weiter. Also es macht schon Spaß, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und man merkt einfach, dass da eine Person war, die mit einer absoluten Hingabe da für ihre Kunstform irgendwie gelebt hat und da wahrscheinlich irgendwie Tag und Nacht irgendwie was geschnitten hat, gebastelt hat, aufgenommen hat und so weiter. Und dafür habe ich natürlich immer irgendwie eine Faszination und ein Herz. Ein paar sehr stereotypisch dargestellte Figuren so aus Orient, Asien, merkt man natürlich auch. Also man merkt einfach, dass es über 100 Jahre alt ist hier und da. Aber sie hat sich eben an vielen Märchen orientiert und dann auch, keine Ahnung, den Froschkönig verfilmt. Und wie sie da genau vorgegangen ist, habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Das erzählt sie hier auch nochmal.
Wenn Sie einen Trickfilm machen wollen, müssen Sie sich eine solche Einrichtung beschaffen. Das ist eine Glasplatte, bedeckt mit transparentem Papier, auf der Sie nun Ihre Szene und Ihre Spiele aufbauen können. Das Licht kommt von unten, das andere Licht wird ausgemacht und die Kamera sieht von oben auf diese ganze Bescherung herunter und fotografiert das. Anstatt auf so zu drehen, dreht sie so. Und nun kann man hier sich eine Dekoration bauen.
Also da saß sie da irgendwie an ihrem Tisch und hat da ihre Figürchen geschnitten und zum Leben erweckt.
Ja, ziemlich so Kleinstarbeit, ne? Also dann total. Wirklich, also für eine Person dann da so ganze abendfüllende Filme zu gestalten. Jetzt ist sie ja also so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Waren denn die Filme damals beliebt, als sie quasi veröffentlicht hat?
Also die sind ins Kino gekommen und sie hat jetzt gerade aktuell auch so eine Würdigung zum 125. bekommen, den Annie Award aus Hollywood. Also die hat da quasi schon Geschichte geschrieben. Mhm. Zusammen mit ihrem Mann hat sie diese Filme gemacht. Also diese Interviews, die wir gerade gehört haben, die waren aus den 80ern. Da war sie dann schon eine alte Frau und blickt quasi auf die Karriere nochmal zurück und erzählt quasi, wie sie da diese Filme gemacht hat mit einer Technik, die damals dann ja natürlich auch schon veraltet war.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dieser älteren Frau dabei zuzuhören, wie sie darüber redet und mit was für einer Leidenschaft und auch welche Wörter sie benutzt, also Paus, Papier und habe da noch einen so einen Satz mir rausgeschrieben. Und da hat sie erzählt, wie sie als Kind quasi da schon eine Leidenschaft für entwickelt hat. Und da sagte sie, ich hatte als Kind immer ein Schattentheater parat, um meinen Lüsten zu frönen. Also sie redet auch irgendwie so super alterstümlich und es macht gerade so Spaß, ihr da irgendwie zuzuhören. Diese eine Interviewstelle fand ich auch noch sehr funny, wo sie erzählt, wie sie sich diese Bewegung drauf schafft, die für sie immer sehr wichtig war, dass sie sehr naturalistisch aussehen.
Mir ist es passiert, dass ich im Zoologischen Garten einen Straußvogel nachmachen wollte und plötzlich hinter mir ein furchtbares Gelächter hörte. Die dachten, die Olle ist jetzt ganz verrückt geworden. Ne?
Die Olle, wie sie da über sich selbst redet. Also nicht nur ihre Werke sind irgendwie unterhaltsam anzugucken, sondern auch ihre Interviews, weil sie irgendwie auch noch ein Charakter ist. Ja, und da gibt es eben ein paar Interviews auf YouTube, die man sich noch angucken kann. Und da kann man viel über die Person erfahren. Wenn auch nicht alles, denn es gibt einen nicht unwesentlichen Aspekt in ihrem Leben, den sie zeitlebens verschwiegen hat, den jetzt im Nachgang eine Biografin bei der Recherche herausgefunden hat.
Ich bin da hingefahren, habe da einen Karton mit Briefen bekommen. Die lagen da im Nachlass von einer ganz anderen Person und habe die aufgemacht und dachte, Wahnsinn, jetzt verstehe ich diese Frau endlich. Denn das waren Liebesbriefe an eine andere junge Frau.
Aha. Also Lotte Reiniger hatte auch, also entweder bisexuell oder lesbisch, das weiß man nicht, ist nicht genauer definiert, aber pflegte Liebschaften zu anderen Frauen, was jetzt, wenn man sich ihre Filme anguckt, eigentlich auch gar nicht so eine große Überraschung ist, auch wenn das erst jetzt nach ihrem Tod thematisiert wird, weil sich tatsächlich schon in ihren Filmen durchaus queere Themen wiederfinden. Also abgesehen, also dass so androgyne Silhouetten und anarchische starke Frauenfiguren in den Hauptrollen, das war quasi so ihr Ding. Es gibt auch einen Film aus dem Jahr 1928, in dem es tatsächlich zum ersten glücklichen Kuss zwischen zwei Männern kommt, im Kino und in einem Animationsfilm sowieso.
Ach, der erste Kuss zwischen zwei Männern im Kino, der geht auch auf ihre Kappe quasi.
Ja, genau. Und da hat sie in Interviews eben auch dazu gesagt, dass sie das vor allem gemacht hat für die Kinder, die vielleicht in ihrem Erwachsenenleben einmal queer werden, dass sie da quasi ein gutes Vorbild haben. Also sie hat quasi schon so Repräsentation Migrationsgedanken gehabt. Krass. 1928. Mhm. Also es gibt viele gute Gründe, sich jetzt zu ihrem 125. Geburtstag nochmal mit ihr auseinanderzusetzen. A, weil die Filme gut sind, B, weil ihre Lebensgeschichte sehr, sehr interessant ist und sie sich natürlich auch einreiht in eine Reihe von anderen Frauen der Filmgeschichte, die immer nicht so oft oder überhaupt nicht erwähnt werden. Ich erinnere mich da auch, neulich gab es so eine Art Dokumentation über die erste Filmregisseurin, Alice Guy Blanchet, die erste Regisseurin des Kinos, die auch noch den allerersten Film mit einer fiktionalen Geschichte überhaupt gemacht hat. Auch das ging auf die Kappe einer Frau. Ja, und auch deren Geschichte wurde jetzt lange Zeit gar nicht erzählt. Da gibt es auch wirklich so Stories im Hintergrund, dass dann irgendwelche Männer ihre Kulissen angezündet haben, damit sie da jetzt irgendwie ihr keine Konkurrenz machen und so. Es lohnt sich da auf jeden Fall, sich da mal noch ein bisschen einzugraben und selber zu recherchieren, weil einem dann manchmal die Geschichtsbücher und Filmunis vielleicht doch nicht jedes Detail direkt erzählen. Ja, also danke Elisabeth, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und vielleicht kann da jeder nochmal selber für sich weiter recherchieren.
Ja, und wenn ihr zu Hause noch mehr offene Tabs rumliegen habt, dann schickt die uns doch einfach jederzeit gerne. Wir machen regelmäßig solche Community-Folgen, wo wir dem dann nachgehen und ihr erreicht uns unter anderem per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Oder ihr schickt uns eine Insta-DM oder überhaupt auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Da heißt du @caroworps und ich @miguelraus.
Ja, dann gibt's jetzt noch eine Cross-Promo. Ne, die machen wir. Dann sind wir auch schon durch für heute. Was haben wir denn? NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für alle, wie Thomas Gottschalk sagt, Online-Fans. Für alle, die nicht genug vom Internet bekommen können, empfehlen wir euch den Podcast Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet mit den beiden Hosts Janne und André. Wollen wir mal direkt reinhören?
Über einen Hacker, der in einen der größten deutschen Cyberkrimis reinstolpert.
Auf was hast du gewartet? Ja, auf Kino Tyro Schlagzeile. Festnahmen, Kino Tyro Komplex.
Wir folgen der Spur eines viralen Videos.
I hear you, Uni.
Laurel.
Oh,
bis ins Gefängnis.
Und dein erstes Mal im Knast?
Ja.
Und es gibt Hunde. Hunde, die sprechen können. Also, vielleicht.
Did poop, hat er gesagt.
Du warst gerade auf dem Klo. I know it.
Das finde ich spannend, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass das eine Unterhaltung ist, die Hunde haben würden.
Es geht darum, was Harry Potter mit der KI-Apokalypse zu tun hat.
Und um die Frage, wie das Internet uns verändert.
Ganz einfach um die ganz großen Rätsel des Wild Wild Web.
Die neuen Folgen Wild Wild Web hört ihr ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TLZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.